Aber das wäre tatsächlich noch so eine Frage, wenn ich mal überlegen würde, hättest du dir vorher das ausgemalt, dass du so lange in der Schweiz bleibst?
Nein. Wir haben unser Haus noch behalten in Dänemark. Wir haben sogar auch die Kinder versprochen, wir kommen bald wieder, also wir werden bald wieder zurückreisen. Also so zwei Jahre oder so. Das war das Abenteuer.
Herzlich willkommen zum Trox Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen.
Meine Damen und Herren, wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ihres wertgeschätzten Podcasts, der Nummer 1 in der Technik-Playliste von Null auf Technik, mit dem atemberaubenden Martin Lenz, der es sich gut gebräunt nicht genommen hat, nicht hat nehmen lassen, auf diesen wunderbaren Aufnahmeknopf zu drücken, denn heute ist ein besonderer Tag in unserer Podcast-Historie.
Auf jeden Fall.
Wir haben einen fantastischen Gast in unserer Mitte. Wir begrüßen ganz herzlich Dennis Hansen.
Vielen Dank.
Das ist wirklich so fantastisch, dass du hier bist. Haben wir uns schon sehr lange drauf gefreut, dich hier zu haben, weil ich glaube, du bist eine ganz spannende Persönlichkeit, hast schon ganz, ganz viel erlebt und hast auch ganz, ganz viel zu berichten aus der Trox-Welt. Von daher sind wir ganz froh, dich dafür zu gewinnen, hier dabei zu sein.
Yes.
Und mit dir die nächsten 25 bis 30 Minuten
zu verbringen.
Aber bevor wir da einsteigen, machen wir das, was wir immer machen. Es wäre nämlich super, wenn du erstmal ein paar Sachen so zu dir sagst. Wie bist du überhaupt zu Trox gekommen? Was hast du vorher gemacht? Wer bist du, Dennis?
Ja, ich bin Dennis Hansen. Ich bin aus Dänemark ursprünglich. Ich wohne seit gut 20 Jahren in der Schweiz mit Lene verheiratet, drei Kinder, alle aus Dänemark. Die Kinder sind auch in Dänemark geboren und wir sind dann sozusagen Wahlschweizer geworden. Ich bin ursprünglich gelernter Elektromechaniker.
Echt?
Ja. Und kurz drauf, dann habe ich eine Ausbildung als Flugzeugmechaniker gemacht.
Auch noch? Boah, ja, da habe ich habe jetzt gerade gedacht, dann kann er ja hier den knisternden Kopfhörer mal reparieren und Flugzeugmechaniker in der Firma zu haben,
ist auch nie so schlecht. Das ist aber gut, weil der Dennis hat ja auf jeden Fall noch den Zeitdruck, falls wir den Podcast abrupt abbrechen, weil dein Taxi draußen wartet. Ja. Weil du hast es noch mit reingeschoben, hier mit uns beiden reden zu können. Und das wertschätzen wir. Und falls es gleich einfach losgeht, dann kannst du noch kurz die Maschine reparieren und dann geht's.
Ja, genau. Also der Pilot, der gleich nach Zürich fliegt, der kann sich entspannt zurücklegen, wenn oben irgendwas schief geht. Dann
ich könnte gar nicht mehr helfen.
Wo hast du das gemacht?
Ich war in der dänischen Flugwaffe 7 Jahre lang und da gab es dann die Ausbildung erstmal und auch die zivile Ausbildung gab man noch dazu. Ganz spannend. Also habe ich mit Düsenjet gearbeitet, wie auch mit Privatjets und so weiter.
War das eine bewusste Entscheidung für dich, damals zur Armee zu gehen?
Ja, nee, nicht so bewusst. Erstmal war ich eingesetzt, also müsste ich dann so ein Jahr Dienst machen und dadurch habe ich erfahren, da gibt es eine ganz tolle und spannende Ausbildung.
Wahnsinn.
Und wie kommt man dann von dann? Wie kommt man von der Luftwaffe zur Lüftung?
Ah, die Frage habe ich nicht erwartet.
Echt?
Ich weiß es nicht. Das Leben bringt dich manchmal irgendwo hin und das ist mir so gegangen. Ich habe nie einen Berufswertegang irgendwie ausgewählt. Es ist alles so gekommen. Spannende Sachen und dann habe ich das angenommen.
Aus welcher Region in Dänemark bist du denn? Also viele kennen ja wahrscheinlich diese ganzen Urlaubsinseln und so weiter. Wie kann man dich verorten am besten?
Also ich bin in Region aufgewachsen, wo es sehr rau ist. Daher habe ich ja kaum Haare mehr. Das ist alles weggeblasen. Die dänische Westküste, raue Westküste in einem Fischerdorf. Mein Vater war Fischermann. Und ich war auch mit auf hoher See und da habe ich bestimmt ziemlich sicher gewusst, das mache ich nicht.
Das finde ich spannend. Was hat der gefangen? Also ihr sagt nicht nichts. Aber so gibt es da so eine Fischspezialisierung, wo man sagt, da fängt man Hering oder Heilbutt oder alles. Hai.
Ja, so Hering, ja, aber und Dorsch und ähnliche Fische, aber sonst eigentlich das Industriefang, wie man dem sagt. Also so kleine Fische, die dann in Öl umgewandelt werden, Öl und Pulver, was für als Tiernahrung. Aber auch noch sehr viel Fangfisch für den Mittagstisch.
Und quasi von zu Hause bist du dann zur Armee gegangen nach der Schule? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, erstmal am Hafengelände habe ich dann Elektromechaniker gelernt, dann habe ich meine Internatsschule nachher meine Frau kennengelernt, künftige Frau damals kennengelernt, umgezogen in Landesinnere und dann Militärdienst gemacht und dadurch diese Ausbildung entdeckt. Und dann war ich an so einem Military Base inmitten von Dänemark.
Eine Weile, ja. Und danach, wie ging es dann weiter?
Ja gut, dann dann war ich dann kurz in eine zivile Unternehmen auch in der Fluggesellschaft, okay, oder Fluggesellschaft, eine kleine. Und von da weg bin ich dann in amerikanische Firma im Flugzeugkomponentenunterhalt gegangen. Mhm. Und nach einigen Jahren kam dann leider 9/11 und dadurch wurde dann die Industrie etwas geschmälert. Mhm. Und man hat dann die Ausleger, Ableger in Dänemark haben wir dann gestrichen. Ich habe dann als Geschäftsführer habe ich dann die Firma. Ich bin da als Geschäftsführer später eingekommen und dann habe ich das geschlossen. Also alles liefen müssen, alles aus den USA transferieren und da gab es für mich die Möglichkeit, entweder gehe ich in den USA oder England oder in der Schweiz, gab es auch noch eine Stelle.
Ah, ja, dann in die Schweiz.
Da sind wir als Familie mal zu Besuch gewesen in der Schweiz und ich fand es super spannend. Meine Frau hat gesagt, ja, okay, machen wir ein paar Jahre mit. Und so sind wir umgezogen alle, ohne groß zu überlegen, was kommt daraus. Und da war ich in einer Firma im gleichen Konzern, aber eher in ingenierte Produkte, also nicht der Flugzeug. Bau, sondern andere Produkte, Wehrtechnik und Regeltechnik und so weiter. Und dann kam plötzlich ein Jobangebot in der Lüftungsindustrie von einer Firma, die hier nicht...
In so einem Filter, glaubst du?
Nee, das war nicht Filter, das war Lüftungskomponenten, Lüftungsanlagebau. Ah,
okay. Und dann Filter gab es danach auch noch.
Und dann war ich da 7 Jahre lang. Später bin ich dann zu einem Schweizer Unternehmen gekommen, Familienunternehmen, mit Reinraumprodukte, Reinraumanlagebau und Filtration zusammen, ja.
Jetzt hätte ich noch eine Frage für den Einstieg eigentlich, so ein bisschen, weil du sagst, dass du gar nicht groß nachgedacht, ne? Also so jetzt zu sagen, ziehen wir in die Schweiz, dass du nicht nach England gegangen bist. Sorry, Jesse, kann ich nachvollziehen.
Darüber habe ich schon nachgedacht.
Die Kulinarik in England sucht ja ihresgleichen, ehrlicherweise. Ja. Und die politischen Entscheidungen in Amerika manchmal fragwürdig. Jetzt ist die Frage, Wie kommt man da kulturell an? Weil du sprichst ja hervorragend Deutsch. Ne? Also erst nochmal Respekt für alle, die uns zuhören und dann sagen, wow, hört sich ja wirklich akzentfreies Deutsch. Ne? Das ist erstmal Props, sagen wir jetzt mal so Neudeutsch dafür auf jeden Fall. Aber hast du vorher schon Deutsch gelernt und gesprochen?
Nee, also ich hatte in der 7. Klasse ein Jahr Deutsch in der Schule, da war ich eher vor der Tür. Also da habe ich nicht viel gelernt, ganz ehrlich. Mhm. Und ich meinte, mit Englisch kommt man sehr weit, da muss ich gar kein Deutsch lernen.
Mhm. Wie ist das gewesen, anzukommen dann in der Schweiz? Ist das ein Kulturschock? Beschreib das mal.
Nein, es ist eigentlich kein Kulturschock, muss ich sagen. Für mich und für meine Familie ist das natürlich eine große Umstellung. Von einem Land, wo alles gut funktioniert, wir sind dann da zu Hause. Man kann sich auch fragen, warum denn überhaupt? Reine Abenteuer, muss ich sagen. Reine Abenteuer hat uns getrieben. Kein Not oder was auch immer, das ist eigentlich ein Luxus. Und dann sind die Schweizer sehr, sag ich mal, Schweizer Kultur ist einfach zu verstehen. Es ist relativ einfach, da reinzukommen. Sprachlich natürlich nicht so einfach für denen, die gar nicht verstehen. Die Kinder, die haben das schnell gelernt in der Schule, die haben eine super gute Einführung gehabt.
Und sprechen die Schweizerdeutsch?
Ja.
Oh mein Gott. Ja.
Und ich nicht. Aber ich müsste dann in der Schweiz Deutsch lernen. Mhm. Nicht so einfach, weil die reden nicht immer Deutsch, sondern Schweizerdeutsch, das ist ihre eigene Sprache, regional sehr unterschiedlich. Mhm. Daher ist der Lernprozess natürlich nicht so einfach. Ich war geschäftlich tätig von Tag 1 und hatte große Aufgaben auch gehabt und in der Firma waren wir international tätig und haben mir gesagt, die ersten Monate, viele Monate können wir noch Englisch sprechen. Ging auch in der Geschäftsleitung, aber ich hatte 60 Mitarbeiter in meiner Abteilung und davon konnte vielleicht die Hälfte mal Englisch.
Na klar.
Also, da müsste ich schnell lernen.
Mhm. Etwas spannend. Bei der ganzen Lebensgeschichte wollte ich fast sagen, so alt bist du doch noch gar nicht. Das hört sich so an, als wäre das Jahre. Und jetzt bist du seit 3 Jahren, glaube ich, bei uns. Zweieinhalb Jahren bei Trox. Sag nochmal ganz kurz was zu deiner aktuellen Rolle bei Trox in der Schweiz. Das werden die Hörer rausgehört haben.
Ja, ich bin MD oder Managing Director bei der Trox Hesco Schweiz und super spannende Aufgaben, muss ich sagen. Und ich habe die Firma natürlich vorher auch schon gekannt, da ich in der Branche tätig war und war natürlich sehr angetan und fühlte mich, war auch ein bisschen stolz, dass ich angesprochen wurde auf die Stelle. Daher war das für mich erstmal ein tolle Aufgabe und nachhinein auch eine große Herausforderung, muss ich sagen. Wir hatten ja relativ viel zu tun gehabt.
Da haben die wahrscheinlich auch viele mitbekommen. Wir haben ja in der Schweiz jetzt ein neues Werk gebaut. Ja, also ein neues Werk eröffnet. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was wir da produzieren und Ich nehme jetzt mal die Frage von den Hörern vorweg, warum man auf die Idee kommt, sowas in der Schweiz zu produzieren.
Wir produzieren tatsächlich hauptsächlich Gitter, Lüftungsauslässe aller Art. Quellauslässe, wie man das nennt auch. Und PCDs, auch eine Art Auslass, was eine Schweizer Spezialität ist. Und Kugelschienen, was auch ein Trox Spezialität ist. Und die hat man seit Jahren produziert. Und das ist die Hesco ist eine alte Firma, 160 Jahre alt.
Das wäre nämlich auch jetzt die Frage gewesen, weil das heißt ja Trox Hesco.
Ja, ja.
Vielleicht erzählst du ein bisschen was zu dem.
Also das finde ich eigentlich auch ganz gut. Die Trox kauft in der Regel nicht allzu viele Firmen zu. Es steht eher auf organischer Wachstum. Da hat man aber vor Jahren sich entschieden, für die Trox Hesco zu kaufen. Und dann nennt man die Firma Trox Hesco, weil die Name in der Schweiz sehr bekannt ist. Die Produkte über die Namen auch bekannt sind, dann hat man das nicht einfach mal umbenannt auf Trox. Also heißen wir noch Trox Hesco. Mhm. Und die Hesco-Produkte, das sind ursprünglich die Gitter. Mhm. Die hat man seit 50er Jahren produziert in der Schweiz. Ja. Daher kommt es ursprünglich. Sieht heute alles ganz anders aus.
Also eine gewisse Analogie trotz alledem zum Stammhaus in Neukirchen-Fühn mit den 50er Jahren, mit dem anderen Lüftungsgitter, sage ich mal, mit dem vieles angefangen hat. Jetzt kommen wir zu Martins zweiter Frage. So ein Werksneubau und auch das Halten und das Produzieren eines solchen Produktes in der Schweiz, da stellen sich manche die Frage, lohnt sich das?
Die Frage habe ich mehrmals bekommen.
Oder haben die den Verstand verloren?
und ist auch gerechtfertigt.
Natürlich.
Es gibt übrigens einige sehr erfolgreiche Produktionsunternehmen in der Schweiz. Und das hat alles eine Geschichte natürlich, aber es ist auch so, man muss ständig dranbleiben, kann man sagen.
Mit dem Produktionsunternehmen, Dennis, viele assoziieren die Schweiz natürlich immer mit Uhren oder mit sonstigen.
Und hohen Kosten vor allem.
Hohen Kosten, absolut. Ne? Lebenshaltungskosten, was so eine Wohnung kostet. Und dann assoziieren viele natürlich immer Schweizer Luxus damit. Ne? Und jetzt kommst du natürlich und sagst, ist gar nicht so.
Es ist nicht gar nicht so, aber es ist so, dass man das steht immer im Verhältnis. Natürlich ist es so, der Schweizer Franken ist im Moment extrem hoch, in den letzten paar Jahren sehr hoch. Für der Schweizer ist das halt so, das merkt man nicht. Die Löhne und die Kosten sind ja immer die gleiche geblieben, könnte man sagen. Also im Verhältnis zu Euro auf jeden Fall. Ja. Wenn wir aber unsere Produkte in der Schweiz verkaufen, unsere Produkte in der Schweiz produzieren, müssen wir sehr darauf achten, dass wir das effizient produzieren. Dass wir die neueste Technologie einsetzen, die neueste Maschinen einsetzen und wir haben auch ein, da muss man auch sagen, wir haben Mitarbeiter, langjährige Mitarbeiter bei uns, die sehr viel Wissen tragen, die sehr effizient arbeiten und es ist sehr umstellungsparat auch. Das heißt, wenn wir Maschinen oder Robotics oder so weiter einführen, heißt es nicht nein, sondern wie machen wir das und dann sind wir erfolgreich und da können wir weiter aufbauen.
Das heißt einfach mehr Effizienz, höherer Automatisierungsgrad, sodass das Land gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, wenn man die richtigen Leute hat, ne?
Richtig, also Maschinen kosten ja gleich viel in der Schweiz als in anderen Ländern etwa.
Ja.
Und dann die Effizienz durch die Mitarbeiter macht es da durchaus. Man darf nicht vergessen, auch wenn man über Löhne reden, wir arbeiten ja viel mehr Stunden auch in der Schweiz.
Mhm.
Also in der Regel 42 Stunden ohne, das ist keine Überzeit, das ist Normalzeit.
Ja. Mhm. Von daher super, dass wir da die Möglichkeit hatten, ein neues Werk aufzubauen. Das Werk selber, was wir jetzt eröffnet haben ja in diesem Jahr, ist ja auch ganz besonders gebaut, ne? Also was ich so faszinierend finde, ist diese Kombination aus Holz, Beton und dieses gesamte Nachhaltigkeitspackage dabei. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erzählen. Was war der Antrieb, jetzt zu sagen, ich baue eine Produktion, aber ich baue die
eine besondere
nicht
Produktion.
Nur zeitgemäß, sondern eigentlich zukunftsfähig?
Das ist natürlich auch von der Trox getrieben. Die Nachhaltigkeit möchten wir da wirklich im Fokus setzen und das hat auch mehr Geld gekostet, so ein Gebäude zu bauen, als würden wir das aus Blech Stahlträger alles machen, schnell. Das ist eine Holzbaukonstruktion und das ist Schweizer Holz, alles ist aus Schweizer Wälder. Einen ganz kleinen Teil haben wir aus Vorarlberg in Österreich, also nicht allzu weit weg.
Grüße gehen raus an Wolfgang.
Das ist der Wolfgang oder der Karl, die haben Nein gestiegen.
Ich habe mich schon vielmals bedankt bei denen, ja, dass wir das ausleihen.
Stell dir mal vor, das sind die, die dann irgendwann mal als erstes versagen, die Holzelemente.
Das waren die doch aus Österreich.
Genau. Und ja, aber dadurch kann man sehr effizient bauen, modular bauen, relativ schnell bauen, sehr präzise und sehr, sehr nachhaltig. Mhm. Das ist ein.
Ich durfte ja bei einer der Werksführungen mit dir dabei sein. Tatsächlich, es gibt ja nur ganz wenig Betonelemente da drin. Ja. Grüße an die Betonlobby an der Stelle. Die Säulen, hast du aber gesagt, hätten auch gar nicht sein gemusst, richtig?
Richtig, ja.
Also die Betonsäulen, die das Gebäude mittragen, hätten auch aus Holz ausgefüllt werden
können. Das ganze Gebäude ist ja 100 Meter auf 75 Meter. Mhm. Alles Holz außer Bodenplatte. Mhm. Die Bodenplatte ist Beton, Stahlbeton, und dann wäre eigentlich alles Holz sonst. Wir haben dabei 8 Stützen, 8 Träger, die sind aus Stahlbeton auch. Geplant wäre, mhm, das Holz wäre aber nicht verfügbar, 80 Zentimeter breite oder dicke Träger. Stattdessen müssten wir dann Beton, die sind aber 100 Zentimeter.
Wahnsinn.
Das heißt, Holz würde mehr tragen können.
Mhm. So. Und du hast auch gesagt, der Versagenspunkt im Brandfall wäre sogar noch deutlich später als bei einer Betonstähle,
ja,
tatsächlich.
Ja, ne? Das ist so. Zum Beispiel Stahl würde ja relativ schnell auf einen Punkt kommen, wo das dann schmilzt oder zusammenbricht, wo mhm, Holz hat ja einen Kern drin, der erstmal durchbrennen muss. Also
mhm, ja.
Haben wir auch davon die Feuerexperten dann und unter Versicherung Topnoten bekommen.
Das hatten wir ja auch schon mal, als wir mit Martin Mosthaus tatsächlich über den Einbau von Brandschutzklappen in Holzdecken gesprochen,
ja,
haben. Das Thema, dass Holz halt gut kalkulierbar ist und halt konstant irgendwie abbrennt, mhm, und der Kern aber gleichzeitig natürlich nicht viel von der Temperatur sieht durch, ja, die guten Wärme.
Ja.
Dämmeigenschaften. Ne?
Jetzt wäre noch die Frage, Dennis, du hast gesagt, es wird aus Holz, aus Schweizer Wäldern ist das gebaut worden.
Ich frage dich jetzt, ob er die selber da rausgeholt hat, die Bäume oder was?
Nein.
Das wäre es jetzt gewesen.
In Wurzel haben wir.
Nein. Wie hast du die Bäume ausgesucht?
Wie hast du das ausgesucht, was die gerade waren? Nein, Spaß. Ist im Verhältnis. Also ich meine, die Schweiz ist ja sehr groß, im Grunde genommen, hat damit sicher doch viel Waldfläche. Gibt es da irgendwie einen Faktor, dass man sagt, okay, das wächst irgendwie nach, auch in einem Jahr oder in einem halben Jahr oder so, mhm, tatsächlich? Was man da, weißt du, wie viel Kubikmeter Holz verbaut wurden? Oh, grob.
2500 Kubikmeter.
Das ist ordentlich.
Geschätzt,
da,
ja,
können wir einen Winter mit heizen. Ne?
Ja, sehr, sehr gut. Und wenn du dann von, also wir haben keine Wälder abgerodet, das ist, mhm, dann auch so. Das Holz, was wir da verbaut haben, das wächst innerhalb 2 Stunden nach in Schweizer Wälder.
120 Minuten.
Richtig.
Wahnsinn. Also nicht mal Titanic zu Ende geguckt, ist das Holz schon wieder da.
Richtig, ja.
Wow. Schön. Oder Sie hören einfach 6 Podcast-Folgen, dann ist der Wald wieder da.
Unglaublich, ja. Wir machen die Folge jetzt einfach 120 das, Minuten.
So. Sehr beeindruckend, wenn man das sieht.
Auch Wahnsinn. So und Wahnsinn. Das wächst aber, ja, nur in der Schweiz nach, nicht irgendwie am Amazonas.
Das ist dann,
oder so,
was in Schweizer Wälder nachwachsen. Ja.
Das, wow, heißt, Zeit, ja, wenn das ganze Holz aus der Schweiz nur in Trox-Produktion gehen würde, könnten wir alle 120 Minuten eine bauen.
Ja, richtig.
Wahnsinn.
So kann man es auch sagen.
Unglaublich.
Tag und Nacht.
So, ja, und was ich auch noch spannend finde, ist, ne, ihr und wir, ich habe es mir jetzt auch angewöhnt, wir nennen ja jetzt unsere Schweizer Produktion, gar nicht nur ist unsere Schweizer Produktion oder die Trox-Hesco-Produktion, sondern wir sprechen ja auch oft von einem Experience Center. Warum habt ihr euch dafür entschieden und warum heißt das so?
Das Wort Experience Center haben wir irgendwann, ist so reingerutscht und das haben wir dann ein paar Mal präsentiert, auch wo die Geschäftsleute, mhm, war, und dann das hat einen guten Anklang gehabt und dann sind wir dran geblieben und das kommt daher, dass wir eigentlich, das Experience Center ist für uns so ein Showroom, also erweitertes Showroom. Das heißt, das ganze Gebäude ist mit über 40 verschiedene Trox-Produkte bestückt, die in Betrieb sind. Dazu haben wir noch einen Showroom, aber über 40 verschiedene Produkte, die sind alle in Betrieb. Der ein oder andere macht weniger Sinn im Alltag, haben wir aber doch eingebaut, damit das anschaulich ist, wie das funktioniert. Und so ist das ganze Gebäude, überall, jeder einzelne Raum ist belüftet und hat eine spezielle Funktion, oder eine Überbelüftung könnte es auch geben, so einen Raum, wo wir regulieren können.
Ja.
Das heißt, wir können so viel zeigen vor Ort, dadurch Experience sind. Wir haben auch eine Academy, wir haben also Schulungsräume, und wir nutzen das ganze Gebäude dann auch als Schulungsraum.
Das bedeutet, ihr geht also auch mit Kundinnen und Kunden durch das Gebäude in Summe und lasst sie nicht nur im Schulungsraum, sondern sagt, wir können uns alles im Betrieb anschauen.
Richtig. Wir haben sogar in unserem Academy-Schulungsraum, machen wir nur eine Tür auf, dann haben wir live ein RLT-Gerät im Betrieb, den man anschauen kann.
Das ist natürlich stark.
Das finde ich auch. Das war mir auch aufgefallen, dass ihr auch alles offen installiert habt.
Ja,
ne?
Ja.
Und das finde ich auch total toll, dass man einfach ein Werk baut und sagt, wir sind eine Firma, wir machen Lüftungssysteme für Nicht-Wohngebäude und wir bauen hier gerade ein Nicht-Wohngebäude, eine Produktionshalle. Und wir machen dieses Thema maschinelle Lüftung, mechanische Lüftung sichtbar, indem wir die Produkte zeigen, die Komponenten zeigen, die unterschiedlichen Möglichkeiten zeigen, die man hat, Luft in Gebäude zu bringen, damit Menschen gut versorgt sind und so weiter. Das finde ich eigentlich eine fantastische Story, ja, auch für unsere Branche, um einfach zu zeigen, dass Lüftung halt wichtiger Bestandteil ist von Gebäuden und dass man das auch gut optisch integrieren kann. Ne?
Ja, das Interessante ist natürlich auch im Betrieb, vor allem im Neubetrieb jetzt, spüren wir dann auch und sehen wir auch, wie wurde es gebaut von unseren Kunden. Wie bauen die das ein? Wie funktioniert das dann sofort danach? Und wie viel Zeit braucht es zum Einregulieren? Und wie fühlt sich das an, die verschiedenen Typen von Düsen und Auslässen und so weiter? Das ist auch für uns, und das bringt auch einen gewissen Stolz, dass wir dann, das sind unsere Produkte, die wir verbaut haben oder verbauen lassen haben, wie das funktioniert. Das ist richtig interessant.
Mhm. Bist du auch jemand, der dann täglich in die Produktion mal runtergeht, guckt, was da so los ist, so sich mal so die Impressionen holt? Weil das ist ja jetzt direkt angebaut an die Verwaltung letzten Endes. Ne? Ja. Du kannst quasi direkt runtergehen.
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Kommst du morgens an, gehst erstmal in die Werkshalle oder wie sieht so ein typischer Tag von dir aus?
Ist eher untypisch, dass ich jeden Tag da bin. In den letzten Monaten war ich schon sehr oft und es ist auch schon passiert, dass ich mit Stahlkappenschuhen nach Hause komme. Doch sehr oft, es ist sehr interessant, es ist da imposant auch, wie wir produzieren, wie das Layout gemacht wurde. Wir haben die modernsten Technologien im Einsatz, Hochregallager, Kardex-Systeme, Routenzug und so weiter und das macht richtig Spaß. Also ich glaube, für uns Jungs ist das natürlich etwas immer zum Anschauen. Und
Jungs ist gut.
Ja. Zum Spielen, zum rauf runterfahren.
Ist noch besser als so ein Flugzeug, oder?
Doch, auf jeden Fall. Ja.
Wollte ich so sagen.
Wir machen alles,
was außer du die Düsengäste, das ist schon toll.
Ja, auch von der Technik, das bisschen Flugzeug.
Ja, aber tatsächlich, bei dem ganzen Thema, ich meine, vom Militär kennst du es ja wahrscheinlich, auch wenn man so einfach mal so ein Flugzeug verlagert von A nach B, da ist ja auch viel Logistik dahinter. Ne? Wie, in welchem Verhältnis steht das jetzt, wenn du eine Produktion umziehst? Weil ich glaube, die Hörerinnen und Hörer wissen nicht ganz genau, dass das Werk direkt gegenüber von unserer alten Produktionshalle steht. Da sagen die, ja gut, was machst du freitags zu, ziehst am Wochenende um, machst am Montag wieder auf.
Die Bastelschere mit und den Brittstift. Ja.
Wie zieht man ein Werk um, Dennis, dass das funktioniert?
Da können wir einen ganzen Podcast nur darüber machen.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja.
In der Kurzform.
Obwohl das sehr nah ist. Wir hatten ja mehr Werkhallen vorher gehabt, die wir dann räumen müssten und dann alles in eine neue Halle reinbringen, ein neues Büro und so weiter. Das ist dann zweiteilig. Wir haben dann einen Produktionsumzug und wir haben einen Adminumzug. Produktionsumzug geht vor. Und wir haben in der ganzen Produktion peu à peu umgezogen, also Insel, Fertigungsinsel für Fertigungsinsel, alles umgezogen und ohne Unterbruch, quasi ohne Unterbruch, das heißt, der Kunde hat davon nicht gemerkt.
Habt ihr vorproduziert oder so?
Wir irgendwas? Haben vollproduziert. Mhm. Wir haben im Monat Juli, wo wir umgezogen sind, von 1. Juli bis Ende Juli, haben wir dann den gleichen Produktionsausstoß gehabt wie sonst.
Das heißt also, ihr habt sektional umgezogen, habt in der neuen Halle gefertigt, in der alten weiter und seid dann nach und nach umgezogen.
Genau.
Wow. Macht man das mit so Spezialisten oder kommen da so Logistiker und fahren das dann rüber oder das trägst du das selber?
Am besten mit Spezialisten, mit großen Maschinen und so weiter. Wir haben dann einen Spezialisten ausgesucht, der sich sehr gut auskennt mit Fabriksumzüge. Wenn ich das so sehe, ist das eigentlich egal, sind wir dann 4 Kilometer weg oder gerade über die Straße. Weil es wird alles auf große, also die großen Maschinen werden alle aufgenommen mit Rigs und so weiter, alles auf einen LKW geladen und dann fährt er halt 100 Meter und nicht 4000 Meter und lädt dann wieder ab.
Ja, da sagt eh keiner. Ich habe irgendwie die Stanzmaschine vergessen, die hole ich nochmal eben.
Oh Mist, ey, wie ist sie stehen geblieben?
Verrückt. Ja. Die Frage, die mich noch interessieren würde, ne, jetzt, wenn man so eine nachhaltige Fertigung aufbaut, was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen dabei?
Die größte Herausforderung ist natürlich, beim Produzieren braucht man Energie. Wie kriegen wir diese Energie, wie können wir so effizient wie möglich produzieren zukünftig und einen Bau erstellen, wo wir dann Energie auch, also Energieträger haben oder Energieverbrauch verringern, gleich aber neue Maschinen noch dazu kaufen. Das ist natürlich das Spiel muss irgendwie aufgehen. Wir haben dafür uns für reine Strom entschieden, das heißt, wir verbrauchen kein Gas und Öl mehr und dafür wird alles über alle Maschinen, alles wird auch wir haben auch einen neuen Pulverlackofen, das wird alles mit Strom befeuert. Dafür haben wir eine 5000 Quadratmeter PV-Anlage aufs Dach. Und das deckt dann etwa 40%, haben wir gerechnet von unserer Energie, das werden wir noch sehen, wie viel. Und den Rest beziehen wir dann vom Stromnetz. Vom Stromnetz übrigens Schweizer Strom, Ökostrom aus Wasserkraftwerken. Oh, also haben wir schlagartig sehr, sehr viel machen können auf der Ökobilanz.
Das ist ja super.
Spielt das eine zunehmende Rolle beim Bau von Gebäuden in der Schweiz? Ich meine, was sind so die Interessen, wenn ihr, man spricht ja immer, unsere geschätzte Kollegin Tanja sagt immer so, die Swissness dahinter. Ist das ein Faktor in der Schweiz? Jetzt außerhalb der ganzen Zollthematik meine ich jetzt, ne? Aber legt die Schweiz im Bauen schon Wert auf Made in Switzerland?
Ja. Traditionell merken wir schon, habe ich auch in meiner Vergangenheit gemerkt, es hat immer noch einen hohen Wert, dass es ein Schweizer Produkt ist oder Schweizer Hersteller oder Minimum mit einem Schweizer Touch dran, dass es nicht nur ein ausländisches Produkt importiert, obwohl es ist ja immer mehr so. Die Gitter, die wir produzieren und andere Produkte, die bei uns produziert werden, die haben wir jetzt auch mit einem Swiss Label versetzen können, vor allem die Gitter. Und beim Durchrechnen, das muss man ja alles zertifizieren lassen, kämen wir auf über 90% von einem Wert von einer Gitterherstellung ist in der Schweiz ein Schweizer Hersteller.
Also eine Schweizer Wertschöpfung, die dahinter steckt sozusagen.
Ja, das ist nur das Ursprung vom Stahl. Ist das Einzige, was nicht in der Schweiz gefertigt wird. Alles anders schon bis zur Verpackung und Lieferung und so weiter. Mhm. Und das hat einen Wert, das merken wir auch. Ja, das hat einen hohen Stellenwert. Natürlich muss Preisqualität stimmen, aber es hat einen sehr hohen Stellenwert weiterhin. Ja.
Mhm. Das ist cool. Aber ich finde das total spannend, gerade mit der nachhaltigen Fertigung zu sagen, man muss eigentlich zwei Sachen machen. Auf der einen Seite natürlich gucken, dass man möglichst wenig Energie verbraucht für das, was man tun will. Auf der anderen Seite aber auch die Energie, die man bereitstellt, möglichst ökologisch bereitstellen quasi. Ne?
Und so,
weil du brauchst ja die Funktion.
Wieder verwenden auch. Ja. Wir haben auch eine Pulverlaganlage, da verpufft man im Prinzip Energie, da haben wir eine Wärmerückgewinnung drauf.
Ja.
Was auch eine Zusatzinvestition ist, dass die Wärme wieder...
Aber rentiert sich auch. Und
rentiert sich natürlich.
Ist nachhaltig. Ja. Ne? Ja. Am Ende ähnlich wie bei einer Lüftungsanlage, du musst ja produzieren quasi und du brauchst halt irgendwie Energie, aber du hast natürlich auch eine Funktion von so einer Produktion. Ja. Von daher glaube ich, ist das sehr, sehr gut. Spannende Geschichte auf jeden Fall mit dem Werk. Ich freue mich drauf, wenn ich nächstes Mal da bin.
Jetzt muss ich noch eine Frage stellen auf das Thema der ganzen Bauabläufe, weil Martin und ich haben ja bei der letzten Weihnachtsfeier auch ein bisschen moderieren dürfen. Da ging es auch unter anderem um den Gotthardtunnel. Und der ist ja tatsächlich immer vor der Zeit gewesen, bezogen auf den Bauzeitenplan. Und wir in Deutschland bauen ja auch sehr gerne Flughäfen, die ähnlich gut getimt sind. Jetzt ist die Frage, ist das so dieses Thema Präzision, ist das was so in der Schweizer Baukultur verankert ist? Ist das Geschäft zu machen in der Schweiz, wenn man mit dem Bau behangen ist?
Unser Werk haben wir auf jeden Fall in der Zeit bauen können. Das heißt, das Bauunternehmen mit alle Subunternehmer, die haben das zu dem Zeitpunkt fertig erstellt. Bis, sage ich mal, einen Monat vorher waren wir noch ein bisschen nervös, klappt alles, aber es hat alles super geklappt. Wir haben sogar unsere erste, wir haben eine Trox-Aufsichtsratssitzung gehabt im Gebäude drin, eine Woche vor der Übergabe.
Mhm. Und das hat auch funktioniert.
Das hat funktioniert.
Sehr. Aber das war angekündigt, ne? Oder haben die am Abend vorher gesagt?
Wir kommen vorbei.
Übrigens, Dennis, wir sind also, morgen da.
Nee, das war schon angekündigt als Idee oder Zielsetzung, sondern das haben wir dann umsetzen können.
Aber ist doch gut. Wie ist das denn in der Beziehung zu Kundinnen und Kunden? Erwarten die das? Also laufen Schweizer Baustellen in der Regel so, dass man dann im Grunde genommen so ein bisschen auch mit neidvollem Blick da drauf schauen kann und sagen, so schau mal, das funktioniert.
In der Regel wohl ja, aber nicht immer. Das nicht, ist auch so.
Nee,
wir bestehen auch Verzögerungen. Auch in der Schweiz gibt es Bauverzögerungen, verschiedene Gründe, Zuliefer oder Baustopp oder was auch immer. Aber in der Regel recht gut. Wir haben auch so die, sagen wir, könnte man sagen, High-End-Kunden im Pharmabereich oder so, die dann bauen für viele, viele Millionen und die schauen sehr drauf, dass die dann Zeit zum richtigen Zeit fertig sind. Und die haben auch enge Pläne. Das ist nicht so, dass man sich viel Zeit lässt, damit alles klappt, sondern das sind sehr, sehr enge Pläne. Das könnte man sagen.
Ja. Wobei in Deutschland ja auch nicht alles schlecht ist.
Nee. Da kann man ja Flughäfen Bahnhöfe machen.
Und Philharmonie.
Es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, Deutschland geht den Bach runter. Tut es nicht.
Nein.
Also das ist ja schon noch blühende Landschaften hier. Ne? Also das wollen wir mal nicht übertreiben, Freunde. Deshalb.
Man könnte sicher ähnliche Sachen in der Schweiz auch finden. Dänemark.
Gibt es Sachen, die du an Dänemark vermisst, Dennis?
Vieles.
Was zum Beispiel? Was vermisst du am meisten?
Familie und Freunde. Sich am meisten. Und dann kommt dann natürlich so etwas, nicht Hering und
Hotdog.
Schnaps. Hotdog, ja. Hotdog. Was gibt's sonst? Nein, eigentlich nach 20 Jahren, über 20 Jahren muss ich sagen, vermissen tun wir, ich und meine Familie, am meisten Familie und Freunde, enge Freunde, die wir noch haben. Mhm. Und aber sonst eigentlich nicht ganz so viel. Die ersten Jahren haben wir noch einiges mitgeschleppt hin und her, mhm, weil wir meinten, das kann man nicht ohne, aber...
Was war das?
Roggenbrot zum Beispiel.
Roggenbrot, ja, alles klar.
Dann da so Schokoladenstich und ähnliches. Aber
die gibt es doch in Dings auch, oder? Interessanterweise, ich habe mir gerade nachgedacht, ich glaube, jeder, der in die Schweiz zieht, mhm, denkt, auf jeden Fall wird das Bier teurer. Aber ich glaube, wenn du von Dänemark oder von Skandinavien in die Schweiz ziehst, dann wird das Bier billiger, oder?
Nee, in Dänemark ist Bier gar nicht so teuer.
Mehr. Nee?
Nee, war früher so.
Gibt es immer noch das, so Tuborg, das Gute.
Ja, Tuborg, ja.
Tuborg
und Carlsberg.
Es gibt auch andere gute Biere. Es ist kein Werbepodcast für alkoholische Getränke. Trinken Sie verantwortungsbewusst, bitte. Und trinken Sie auch andere Marken, bitte.
Ja. Ja. Und die 0,0 zum Beispiel.
Und 0,0. Nicht, dass wir eine Abmahnung kriegen. Das ist wichtig. Gibt es was du an der Schweiz liebst? Was du wirklich, wo du sagst, das ist es.
Genauso viel, wie ich nicht allzu sehr Sachen vermisse in Dänemark, mhm, gibt es auch einiges, was ich liebe in der Schweiz.
Was wäre das zum Beispiel?
Das Wetter finde ich, obwohl die Schweizer meinen, dass wir haben ab und zu wüstes Wetter, ich finde es phänomenal. Es windet wenig, also ich bin mehr Wind gewohnt. Mhm. Es hat nicht allzu viel Wind, es hat sehr viel Sonnenschein. Es hat dann die 4 Jahreszeiten sehr deutlich noch. Mhm. Und das finde ich phänomenal, das finde ich super.
Ja.
Ja. Man kann an einem Tag Sonnenbaden oder und Skifahren, wenn man will.
Ja, ja,
man kann, wenn man will, ich wohne in Schaffhausen im Norden, mhm, wenn alles zu viel ist, dann fährt man einfach mal ins Tessin. Gleich ein Land, relativ mhm, unweit, und da bist du in anderer Welt. Ne? Ja. Italienisch sprechen, sehr italienische Flair, Sonnenschein.
Einmal kurz auf die andere Seite von den Alpen. Ne?
Ja, genau. Ja.
Das ist schon was durch die Röhre. Das ist schon spannend. Ja. Das ist schon sehr nah. Das glaube ich auch. Dass die Location ist halt top von der Schweiz.
Ja, wir sind also von Schaffhausen bin ich nur 4 Stunden weg von Milan.
Das ist natürlich für einen Kaffee weit, aber wenn man mal ein Wochenende macht, schon. Und man darf nicht zu schnell fahren, bitte nochmal. Entschuldigung, dass ich geblitzt wurde in der Schweiz. Das hat nur 170 Euro gekostet.
Ah, das ist nichts. Das ist nichts.
Das ist ehrlicherweise nichts, ja, ne? Weil das finde ich schon ein bisschen.
Ja, das kannst du dich leisten, das weiß
ich. Absurd zum Teil, was da abgeht. Aber das wäre tatsächlich noch so eine Frage, wenn ich mal überlegen würde, hättest du dir vorher das ausgemalt, dass du so lange in der Schweiz bleibst?
Nein. Wir haben unser Haus noch behalten in Dänemark. Wir haben sogar auch die Kinder versprochen, wir kommen bald wieder, also wir werden bald wieder zurückreisen. Also so 2 Jahre oder so. Das war das Abenteuer. Mhm. Das ist unsere Idee vom Abenteuer. 2 Jahre, dann gehen wir wieder zurück, dann lernen wir ein bisschen Sprache, Leute kennenlernen, andere Kultur kennenlernen. Und dann ist halt immer länger geworden. Und das Haus haben wir dann erst seit einigen Jahren verkauft.
Und jetzt will keiner mehr zurück?
Die Kinder nicht. Mhm. Wir wahrscheinlich auch, meine Frau und ich auch nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich mal in die Rente gehe, dass wir mal hier, mal da wohnen. Das ist eigentlich die Idee. Wir haben ein Ferienhaus in Dänemark und das genießen wir. Mhm. Und das könnte man noch ein bisschen mehr nutzen.
Gibt es Dinge so? Du bist ja so ein bisschen zwischen den Kulturen. Ne? Jetzt hast du mit uns zwei super Deutschen hier zu tun, aus dem Ruhrgebiet oder vom Niederrhein. Und selber bist du ja der Wanderer zwischen Dänischen und der Schweizer Welt.
Mit Aufenthalt in Deutschland manchmal.
Ja, mit Zwischenaufenthalt. Ja. Aber gibt es was du glaubst, und ohne das jetzt bevormunden zu meinen, aber gibt es was du sagst, das könnten die Deutschen von den Schweizern lernen? Oder das sollten die sich annehmen?
Jetzt muss ich aufpassen.
Na, kannst du doch nicht sagen.
Raushauen. Nee, ja.
Gut, unter uns. Du hast nur Fans. Du hast nur Fans. Ja.
Wir schneiden das raus.
Also, Bescheidenheit?
Bescheidenheit,
ja,
okay.
Ja. Also, es denke ich und rede ich aus Schweizer Sicht.
Gerne.
Aber auch, was ich gelernt habe. Mhm. Ich bin manchmal erschrocken, weil ich habe die deutsche Kultur nicht so gut gekannt vorher. Mhm. Ich habe es aus der Schweizer Sicht eher kennengelernt. Also die Höflichheit in der Schweiz ist da enorm. Es sind sehr, sehr höflich. Man kann Schweizer auf die Füße stehen, das hat Entschuldigung. Das geht in Deutschland anders. Also das ist eher rau oder es geht etwas zügiger. Ich denke, die Höflichkeit so im Alltag könnte man lernen. Nicht nur die Deutschen, aber viele können davon lernen. Die sind sehr höflich. Auch wenn es ein bisschen zackig zugeht manchmal, bleiben sie meistens höflich.
Ganz, ganz lieben Dank für dieses fantastische Feedback, lieber Dennis.
Gerne, ja, aber gerne. Ja.
Du willst jetzt höflicher zu mir sein, Martin, oder was ist da los?
Auch dir möchte ich herzlich danken.
Das ist immer wieder schön, Martin. Ich liebe euch alle, wisst ihr doch Bescheid.
So, jetzt machen wir die Karten.
Oh ja. Würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Du weißt, wir haben dich vorher ein bisschen teilhaben lassen, Dennis, was jetzt passiert. Mhm. Erstmal kommt der, wir nennen das den ASMR-Teil, da verliere ich 50% der Karten. Der Martin beleidigt mich ein bisschen dafür und dann ziehen wir die Karten.
Okay. Bin gespannt.
Ich habe die guten ausgesucht.
Ja, ich weiß.
Guck mal wieder, die Misch, das ist doch auf jeden Fall schon wieder irgendwie...
Ich kann nicht mal Doppelkopf spielen, lass mich in Ruhe. Das war jetzt sehr höflich, oder? Hätten die Schweizer auch
ja, gesehen. Genau.
Komm, zieh mal. Ich bin lernfähig, wie du gerade gemerkt hast. Du offensichtlich nicht.
Darf ich sehen? Oder?
Nee. Na, ja, du, jeder,
du
zieht
ziehst,
eine.
Jeder zieht eine.
Das, ja.
Da lacht das schon, der Martin. So, liebe Leute. Dann wollen wir mal gucken.
Wer fängt an?
Du fängst an.
Okay, lieber Dennis. Wenn du ein Jahr bezahlten Urlaub machen könntest, was würdest du tun?
Da die Kinder jetzt schon groß sind, die sind schon erwachsen, würde ich wahrscheinlich mit meiner Frau die Welt bummeln.
Also Weltreise.
Gut. Weltreise. Oder ein Teil davon, also für Weltreise.
Gibt es ein Land, was bei dir auf der Liste steht, was du schon immer mal sehen wolltest, was du nicht geschafft hast?
Nein. Es gibt aber ein Land, den ich gesehen habe in den 90er Jahren, wo ich wieder gern kommen würde, Australien. Das würde ich sehr gern nochmal
hin. Ja. Okay, cool. Welche deiner Fehlentscheidungen hat dich am meisten gelehrt und was? Und es ist nicht, hier in diesen Podcast zu kommen.
Ich habe gar keine Fehlentscheidung getroffen. Nee, viele Fehlentscheidungen wahrscheinlich, wo ich am meisten gelernt habe.
Wovon hast du am meisten gelernt?
Also, jetzt bin ich jahrelang Führungskraft und ich muss sagen, da habe ich meine Fehler gemacht, wo ich draus gelernt, immer wieder gelernt habe. Und da haben wir mit Menschen zu tun, da kann man Menschen sehr, sehr verletzen auch, wenn man es nicht richtig macht. Und ganz richtig macht man es eigentlich nie, muss ich sagen. Aber da muss man immer lernen. Da habe ich immer wieder was gelernt, immer wieder was mitgenommen, dass nicht jeder sich gleich führen lässt, dass die Entscheidung, die man trifft, der eine das sehr hart trifft und andere weniger hart. Also da muss man sehr aufpassen. Mhm. Change Management ist liebe ich und ich muss sagen, da muss man sehr aufpassen, wie man damit umgeht, wie Leute mit Umstellungen umgehen kann und will. Mhm. Und habe ich mehres gelernt daraus, muss ich sagen.
Sehr gut.
Umgang mit Menschen.
Jetzt kannst du noch auf deine Karte schauen und die vorlesen. Was steht denn da?
Was würde Martin und Martin dich heute fragen? Nee, welchen Beruf würdest du in deinem zweiten Leben ausüben? Das ist ein Kindtraum, der wird wahrscheinlich gar nicht so toll sein und wahrscheinlich auch trotzdem nicht in Erfüllung gehen. Ich hatte mit Flugzeugen zu tun gehabt und ich würde sagen Fliegen.
Also Pilot? Oder?
Pilot, aber nicht Linienpilot, sondern...
Schon Jet?
Jet oder ähnliches. Das ist so ein Bubentraum, den würde ich noch versuchen zu verfolgen. Aber sonst... Das würde ich sagen, das sage ich eigentlich immer. Ein Beruf, den ich mir, das habe ich gelernt über die Jahre, in der Industrie tätig zu sein, Berater. Berater wäre gut. Die können immer etwas vorschlagen, etwas beraten, dann laufen sie davon.
Dann müssen sie das fertig machen.
Ja, das ist gut.
Aber es zeichnet dich aus. Du bist ja dabei von Anfang bis zum Ende und kommst auch so schnell nicht weg. Genau. Weg kommst du gleich nur aus unserem
Podcast. Und selbst wenn der dann doch wieder nach Dänemark geht, dann fangen wir den über Trucks Dänemark wieder ein.
Ne? Ich würde sagen, ja, wir sind überall. Wir kommen hinterhergereist. Aber Dennis, bevor wir dir jetzt nicht nur herzlich danken, greife ich einen Punkt auf vom Anfang. Der Martin hat eine Sache gesagt. Wir hatten uns eigentlich mal zum Anspruch gemacht, den Leuten was mitzugeben, wenn sie bei uns im Podcast waren. Und heute ist der erste Podcast, wo ich das wahr werden lasse. Ich habe dir was mitgebracht.
Super.
Und zwar in einer Tasche von Trox Malaysia. Die darfst du auch mitnehmen, aber ich guck mal kurz, was drin ist. Sekunde. So, das muss ich hier natürlich rauskramsen. Und zwar wissen wir, Dennis, dein Hobby, dein großes Hobby ist, was machst du in deiner Freizeit gerne draußen und sich ärgern?
Golfen.
Du spielst sehr gerne Golf. Und guck mal, wir haben gedacht, du kriegst natürlich, ich weiß von mir als schlechtem Golfer, wie viele Bälle ich verliere, aber du kriegst natürlich die offiziellen Trox-Bälle mit dazu und...
Das ist für eine halbe Runde.
Das ist immerhin. Wenn du noch mehr haben willst, ich kann noch welche bestellen. Und natürlich auch, du kriegst natürlich auch das Trox-Handtuch dazu. Ja? Also auf jeden Fall nimm das mit, gerne. Ich hoffe, es passt noch in dein Handgepäck rein. Es ist auf jeden Fall safe für die Sicherheitskontrolle.
Sonst schmeißt du was anderes raus.
Das genau. Wir sagen vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Die Tasche darfst du auch mitnehmen.
Also, war super spannend.
Das war übrigens immer mein Traum, bei euch dabei zu sein.
Ja. Ja. Nee, wir haben uns auf jeden Fall riesig gefreut. War ganz, ganz spannend. Danke, dass du da warst. Ja.
Vielen Dank auch.
Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Wenn Sie uns gewogen bleiben, sehr gerne. Es gibt noch ganz viele andere Folgen. Und wenn Sie einen Wunschkandidaten haben, wer mal hier hinkommen soll, und Dennis war einer, der viel genannt wurde, dann sagen Sie uns das Bescheid und wir schreiben es nicht in die Shownotes, aber wir gucken mal, wen wir dann dazu bekommen. Dennis, komm gut nach Hause. Vielen herzlichen
Dank. Vielen
Dank.
Ich habe es überlebt. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.